Herr, im Glanz deiner Majestät stehen wir und singen dir Lieder. Was für ein herrliches Lied. Ich freue mich auf die Ewigkeit, gemeinsam mit euch, unserem Herrn Jesus Christus, zu loben. Ganz besonders freue ich mich, dass ich heute mit meiner Familie gemeinsam bei euch hier zu Besuch sein dürfen. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit euch Gottesdienst feiern dürfen. Und ich freue mich, heute so viele Gesichter zu sehen. Ganz viele Leute, die ich kenne, aber ganz viele Leute, die ich noch nicht kenne, die mich noch nicht kennen. Und ich möchte gerne meine Familie und meine Wenigkeit dazu vorstellen. Wir sind die Familie Löwen, Timo und Olga, der Leon, Mike, Jenny und Sammy. Wir wohnen zurzeit noch in Lemgo, denn ab dem 1.10. reisen wir nach Thailand aus, um als Missionare der Marburger Mission eine Arbeit mit gefährdeten Kindern in Thailand zu gestalten. Dazu etwas später mehr. Zu der Stadt Verden habe ich persönlich eine besondere Beziehung. 19 Jahre lang war Verden meine eigene Heimatstadt. Und als wir 1990 aus Kasachstan nach Verden gezogen sind, war es eure Gemeinde noch in den alten Räumlichkeiten, die uns liebevoll aufgenommen haben. Eure Geschwister halfen uns dabei, uns als Familie hier in Deutschland sich einzuleben, Fuß zu fassen. Ich erinnere mich noch gerne an die Kinderstunden, in denen die Kinderstundenmitarbeiter uns von der Liebe Jesu weiter mitgaben. Ich erinnere mich noch an die Kinderstunden, wo wir da für einen Jungen aus Afrika Geld zusammengeschmissen haben. Und das war für mich so ein Privileg. Ich erinnere mich aber auch noch an den früheren Pastor, den Hans-Jürgen Sturz. Mir ist er ganz, ganz ein großes Vorbild in dem Bezug, dass er jedem Einzelnen auf Augenhöhe begegnete. Er kannte die Namen von uns Kindern und er kannte die Geburtstage. Zu meinem Geburtstag ist er gekommen und hat mir ein kleines Geburtstagsgeschenk geschenkt. Das war für mich so, wow, das ist ein guter Pastor. Er kennt meinen Namen, er bemerkt mich. Und in diesem Ganzen möchte ich persönlich heute euch einfach Danke sagen. Danke für diese Zeit, danke, dass ihr uns damals diese Liebe gezeigt habt. Die vergangenen Jahre sind wir als Familie, also mit meiner Frau, wir sind vor 15 Jahren hier weggezogen, sind nach Lemgo gezogen, haben dort eine Bibelschule besucht, waren nach der Bibelschule in einer Wohngemeinschaft der Gefährdetenhilfe Bad Alsen. Wir haben dort eine Arbeit für 3 Jahre unter suchtkranken jungen Männern geleitet. Und anschließend aus dem habe ich eine zweite Erzieherausbildung genießen dürfen, mit dem Ziel, die Missionsarbeit mit gefährdeten Kindern in Thailand. In den vergangenen Monaten beschäftigt mich das Thema, weil wir uns gerade als Missionskandidaten auseinandersetzen, Jesu Ruf in die Nachfolge. Und darüber möchte ich heute mit euch ein wenig drüber nachdenken. Ich vermute mal, die allermeisten von euch kennen den großen Missionsbefehl aus Matthäus 28, die Verse 19 bis 20. Für diejenigen, die ihre Bibeln mit dabei haben, lasst uns gemeinsam die Bibel aufschlagen und wir lesen diese 2 Verse, Matthäus 28, 18 bis 20. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht alle zu Jüngern, alle Völker, und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende dieser Weltzeit. Amen. Jesus gibt hier seinen Jüngern einen Auftrag, alle Völker zu Jüngern zu machen. Sie sollen taufen, sie sollen sie lehren, Jüngerschaft betreiben, sie sollen sie lehren, alles, was Jesus ihnen vorgelebt hatte und alles, was Jesus seinen Jüngern mitgab. Und ich weiß nicht, wie es euch heute ergeht, wenn ihr diese Verse lest. Vielleicht denkt da eine von euch, dass diese Worte nur an eine bestimmte Menschenmenge gerichtet ist. An Missionare zum Beispiel, die in die weite Welt hinausgehen, oder an Gemeindegründer in den unerreichten Gebieten von Deutschland. Der andere denkt vielleicht, dass die Worte nur an die Ältesten der Gemeinde gerichtet sind, die der Gemeinde dienen. Aber wusstet ihr, dass dieses Wort sich heute an alle Menschen richtet, die sich Kinder Gottes nennen? Der Auftrag Jesu, alle Völker zu Jüngern zu machen, sein Evangelium zu predigen, die gilt uns allen. Und dieser Auftrag, er darf niemanden kalt lassen. Es ist Gottes persönliches Herzensanliegen, an dem jeder, du und ich mitwirken darf. Und wenn du diese Verse heute liest, und sagen kannst, dass du dich mit diesem Auftrag tagtäglich identifizieren kannst, dann ist es eine erfreuliche Nachricht. Oft begegne ich Christen, die das von sich nicht sagen können. Oftmals ist bei ihnen ein falsches Bild vorhanden. Sie meinen, man muss auf eine besondere Art und Weise oder auf eine teilweise sehr mystische Art und Weise von Gott berufen sein. Deswegen leben sie den Tag vor sich her und um irgendwann eines Tages vielleicht so eine Berufung zu erleben, damit sie dann andere Menschen zu Jüngern machen. Wir kennen heutzutage wahrscheinlich viele einen berühmten Filmhelden, den James Bond. James Bond ist ein Superagent mit besonderer Superfähigkeit. Er kämpft im Auftrag seiner Majestät gegen das Böse. Er vollzieht geheimliche, gefährliche Missionen. Oftmals ist er ziemlich alleine und muss alleine diese Welt retten. So ähnlich stellen sich wahrscheinlich viele Christen einen Schritt zur Nachfolge vor. Man muss erst besonders begabt sein, denkt man, um andere Jünger zu machen. Das ist aber eine falsche Vorstellung. Wenn wir uns im gesamten biblischen Kontext anschauen, was waren das für Menschen, die Gott in die Nachfolge berufen hatte? Das waren Menschen, die sind alles andere als begabt gewesen. Darunter befanden sich Menschen, die hatten Wortfindungsstörungen. Darunter befanden sich Menschen, die hatten Depressionen. Ja, Selbstmordgedanken. Darunter waren Ehebrecher, Lügner und Mörder. Aber diese Menschen ließen sich von Gott zur Nachfolge berufen. Und wenn wir eines daraus lernen können, dann wohl Folgendes, dass Gott nicht die Begabten beruft, sondern er begabt die Berufenen. Gott beruft nicht die Begabten, sondern er begabt die Berufenen. Diejenigen, die auf seine Antwort eine Antwort geben, die begabt er. Und ich möchte gemeinsam mit euch zwei weitere Stellen durchlesen aus der Bibel. In beiden Bibelstellen finden wir Beispiele von einer Nachfolge. Nur das eine Beispiel ist das Negativbeispiel und das andere ist ein positives Beispiel. Und dazu bitte ich, einmal Lukas Kapitel 9 aufzuschlagen, die Verse 57 bis 62. Lukas Kapitel 9, die Verse 57 bis 62. Es geschah aber, als sie ihre Reise fortsetzten, da sprach einer auf dem Weg zu ihm, Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben ihre Nester. Aber der Sohn des Menschen, er hat niemanden, wo er sein Haupt hinlegen kann. Folge du mir nach. Der sprach, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Er sprach aber auch ein anderer, Herr, ich will dir nachfolgen, zuvor aber erlaube mir von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblinkt, ist tauglich für das Reich Gottes. In diesem Abschnitt beruft Jesus drei Menschen in die Nachfolge. Und alle drei haben irgendwelche Gründe, warum sie Jesus nicht nachfolgen wollen. Bei dem einen ist es der Vater, bei dem anderen ist es die Familie, von der er sich verabschieden will, und bei dem anderen ist es, dass er ein Zuhause hat. Und wir lesen leider nichts mehr von diesen Menschen. Wir wissen nicht, ob diese Menschen dann auch tatsächlich in die Nachfolge gegangen sind oder nicht. Erlaub mir aber heute, eine Frage an jeden Einzelnen persönlich zu stellen, an dich. Was hält dich heute ab, in Jesu Fußstapfen zu treten? Was hast du für Gründe, um diesen Auftrag nicht nachzugehen? Diese Frage, die gilt uns allen, dir und mir. In Jesaja 6, Vers 8 sehen wir eine Stimme des Herrn, die da ruft, wen soll ich senden und wer will gehen? Und wir sehen einen Jesaja, der dann einfach diese Antwort sagt: Hier bin ich, Herr, sende mich. In Matthäus 9, die Verse 37 und 38, sagt Jesus zu dem Volk, was ihm zuhört, da sagt er folgende Worte: Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Jesus sagt weiter, dass wir den Herrn bitten sollen, dass Gott Arbeiter in seine Ernte aussendet. Kann es sein, dass Gott heute dich in seinen auch großen Auftrag berufen möchte? Es muss nicht unbedingt ein Land in der Ferne sein, in das der Herr dich zum Jüngermachen schicken möchte. Es kann deine Arbeitsstelle sein. Es kann deine Nachbarschaft sein, dein Dorf, deine Stadt, in dem du lebst. Es kann ein Verein sein oder vielleicht ist es hier der soziale Brennpunkt hier in Verden. Wie willst du heute darauf antworten? Als erstes nehme ich mir von diesen Versen, dass der Herr Jesus Christus sagt, wir müssen beten, dass der Herr Arbeiter aussende. Wir dürfen beten. Als zweites sollten wir uns die Frage stellen, ob nicht gerade wir diejenigen, ob gerade nicht du vielleicht derjenige sein kannst, den der Herr aussenden möchte. Und drittens, wenn der Herr es dir klar aufs Herz gelegt hat, dass du gehen sollst, dass du derjenige bist, der den Menschen das Reich verkünden soll, dann geh und mache diese Menschen zu seinen Jüngern. Taufe sie auf seinen Namen. Lehre diese Menschen, das zu halten, was Jesus dir und mir vorgelebt hat, was er uns in seinem Wort hinterlassen hat. Betreibe Jüngerschaft mit diesen Menschen. Geh hin und verkündige das Reich Gottes. Die zweite Bibelstelle handelt von einem Mann, der auf Jesu Ruf antwortete. Lass uns mal genauer hinschauen, wie er das tat. Und dazu lesen wir Matthäus Kapitel 9, die Verse 9 bis 13. Und als Jesus von da an weiterging, sah er einen Menschen an der Zollstätte sitzen. Der hieß Matthäus und er sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch saß, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als Jesus aber das hörte, sprach er zu ihnen, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer, denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zu Buße. Hier begegnet Jesus einem Zöllner. Wer war ein Zöllner? Zöllner, das waren von den Juden verhasste Menschen. Das waren oftmals Betrüger, denn diese verlangten oftmals einen viel höheren Tribut am Eingang, als die Römer es selber von den Juden einforderten. Die Zöllner kollaborierten mit den Römern. Und genauso einem begegnen, also die Juden sahen in ihnen Volksverräter. Und für die ganz frommen Juden, die Pharisäer zum Beispiel, war ein Zöllner niedriger, schlimmer als ein Heide, schlimmer als ein Gottloser. Und was war das für ein Mensch? Jesus? Er begegnet gerade diesen Zöllner, diesem Matthäus. Und wie antwortet Matthäus darauf? Matthäus lässt sofort alles stehen und folgt Jesus nach. Was für ein Vorbild ist das doch für uns, der Matthäus? Mein Wunsch ist es, dass wir diesem Menschen nachahmen können, dass wir seinem Beispiel folgen können. Matthäus, er hat nicht auf etwas Mystisches gewartet. Er hat nicht auf ein übernatürliches Zeichen vom Himmel gewartet oder gefordert. Nein, Jesus, der Sohn Gottes, er begegnete ihm als Mensch und er forderte ihm auf, folge du mir nach. Matthäus hatte erst nicht überlegt, ob er für diese Nachfolge begabt ist oder nicht. Nein, Matthäus stand auf und folgte Jesus nach. Er trennte sich von dem, was ihn von der Nachfolge hinderte. Lasst uns gemeinsam diesem Beispiel folgen. Lass uns das ablegen. Wenn es etwas gibt, was dich hindert, lege es ab. Lass uns Jesus nachfolgen. Viele Jahre später schrieb Matthäus ein Buch, das wir auch das Matthäusevangelium nennen. Darin ist Gottes heilsbringende Botschaft über Jesus und sein Reich niedergeschrieben. Wir sehen einen Matthäus, der als Zöllner sich von Jesus berufen ließ und er ist aufgestanden und er ist Jesus nachgegangen. In den vorherigen Beispielen haben wir nichts mehr über diese Menschen gehört. Wir wissen nicht, ob sie Jesus nachgefolgt sind oder nicht. Bei Matthäus wissen wir das. Und in den vergangenen Jahrhunderten ließen sich viele Jahrtausende Menschen, Männer und Frauen zur Nachfolge Jesu berufen. Sie ließen alles stehen und folgten Jesus nach. Und durch diese Menschen, durch ganz einfache Menschen, Menschen, die vielleicht irgendwelche körperliche Beschwerden hatten, unterschiedliche Hintergründe, aber genau diese Menschen, die sind Jesus nachgefolgt. Und auch heute beruft Jesus Menschen in die Nachfolge. Heute gilt dieses Wort an dich persönlich. Willst du mir nachfolgen, spricht Jesus. Mein Wunsch ist, dass wir alle dem Beispiel von Matthäus nachfolgen können und ihm genauso antworten können. Amen. Ja, das waren Gedanken, die mir ganz persönlich wichtig geworden sind. Und ich möchte euch in dem zweiten Teil meiner Rede meine Frau kurz einmal nach vorne bitten. Und wir möchten gemeinsam euch in unsere persönliche Berufungsgeschichte mit reinnehmen. Denn diese Frage, willst du mir nachfolgen, die ging auch an uns persönlich.
Ja, guten Morgen. Ich freue mich, euch alle hier zu sehen und ein bisschen davon berichten, ein Stückchen davon, was wir so vorhaben und wo Gott uns hinschickt, würde ich so sagen. Wir sind beide in christlichen Familien aufgewachsen und Timo hat sich schon sehr früh als Kind über Missionare interessiert, hat immer Hörspielkassetten gehört, viel gelesen über viele Missionare. Einer der beliebtesten war der David Livingston und weitere. Und er hat immer gesagt, wenn ich groß bin, werde ich ein Missionar sein und gehe dann in irgendein Land. Und ich habe mich nicht mit Weltmission so sehr interessiert, also in dem Sinne habe da keine Berührung gehabt, aber sehr viel in Gemeindegründung und mein Papa war Pastor und ich bin immer überall mitgekommen und habe auch immer sehr viel begeistert gesehen, wie Menschen zu Jesus finden und war immer mein Wunsch auch Gott zu dienen und mit ihm leben. Dann habe ich diesen wunderbaren Mann kennengelernt, hier in Verden, vor 17 Jahren, glaube ich. Und da haben wir entschieden, unser Weg weiterzugehen und haben schon immer gesagt, wenn wir heiraten, wollen wir Gott zusammen dienen. Wussten nur nicht, was für einen Plan Gott für uns hat. Dann haben wir geheiratet, hat jemand seine Ausbildung gemacht und dann haben wir Gott gefragt, was sollen wir tun? Irgendwie hatten wir noch nichts so vor Augen und dann hat Gott durch einen guten Mentor von uns einen Vorschlag, Bibelschule zu machen. Da sind wir auch nach Lemgo gezogen, haben dort Bibelschule gemacht und konnten da sehr viel lernen. Auch ich konnte sehr viel über Weltmission erfahren, sehr viel über verschiedene Länder, alles. Und das hat uns, also mich persönlich auch sehr berührt und da haben wir gesagt, okay, wir wollen wirklich vollzeitlich in Dienst gehen zusammen und dann hat Gott uns auch aufmerksam gemacht auf Thailandland und noch während der Bibelschulzeit hat Timo dort, ja, für 6 Wochen war er dann da und dann erzählt er da.
Genau, also im Rahmen der Ausbildung hatten wir ein 6-wöchiges Praktikum, das ich in Thailand machen durfte. Die Familie durfte leider nicht mit. Und so war ich alleine und habe gesagt, wir möchten als Familie dieses Land kennenlernen. Ich werde mir vieles da anschauen, ich werde da viele Kontakte mit Missionaren knüpfen und dann nach Hause kommen, von dem berichten und dann drüber beten. Und ein Moment, der für mich sehr prägend war, war eine Zeit, die ich bei einem deutschen Missionars-Ehepaar verbracht habe. Und ich habe ihn gefragt, wir haben dort Kinder- und Jugendarbeit gemacht und ich habe diesen Mann gefragt, Rolf, sag mir bitte, was ist die geistliche Not oder der Grund, warum Missionare nach Thailand gehen sollten? Und da sagte er zu mir, Timo, wir haben eine ganz, ganz große Not und zwar sind die thailändischen Familien zerrüttet und kaputt. Untreue ist ein ganz, ganz großes Synonym. Die Männer, die schlafen mit den unterschiedlichen Nachbarsehefrauen und so ist es kein Wunder, dass daraus dann die Kinder, die dann heranwachsen, die sehen, dass ihre Väter keine Vorbilder sind und die eifern diesen Ganzen nach. Ein Resultat aus diesem Ganzen ist, dass die Kinder schon ganz, ganz in den jungen Jahren keine Vaterfiguren erleben und diese Kinder entwickeln sich zu einer Homosexualität hin. So, dass wenn sie erwachsen geworden sind, dass sie sich dann einfach die umoperieren lassen. Und das ist ein ganz großes Problem in Thailand, die Homosexualität. Und da sagt der Timo, das liegt daran, weil wir keine Vorbilder haben. Das, was wir in Thailand brauchen, wir brauchen Vorbilder, wir brauchen Menschen, die bereit sind, aus Deutschland, aus anderen Staaten nach Thailand umzuziehen und dort das Christsein vorleben. Ein weiteres Problem ist die Prostitution. Die Familien, sie verkaufen ihre Kinder in die Prostitution. Nicht deswegen, weil es ihnen irgendwie Spaß macht und sie wollen das große Geld verdienen. Nein, das passiert aus reiner Verzweiflung, weil diese Menschen, die haben wirklich nichts und dann stellen sie ihr Kind an die Straße und dann sind da die Touristen und die Touristen zahlen viel Geld dafür. Und deswegen sagte er, das, was wir brauchen Menschen, die bereit sind, auch diesen Kindern zu helfen. Und da war dann für mich ein ganz wichtiger Bibelvers oder ein Bibelvers aus Jeremia 29, Vers 11 geworden. Da lesen wir, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und da war für mich ganz klar, Gott möchte diesen Thailändern, er möchte nicht nur uns Deutschen, sondern er möchte auch den Thailändern einen Frieden und eine Hoffnung mitgeben. Eine Hoffnung, die nicht vergehen kann. Und das war für uns dann der Punkt, wo ich dann nach Deutschland gekommen bin, wo wir gesagt haben, wir beten weiter und wir werden schauen, wie Gott uns weiterführt. Ich durfte nach meiner Bibelschulausbildung, sind wir in eine Arbeit der Gefährdetenhilfe Bad Alsen eingestiegen. Wir durften dort 3 Jahre Erfahrung sammeln, wie man eine Wohngemeinschaft leitet, wie man eine Gruppe von jungen Männern anführt und auch wie man gerade als Familie mit fremden Leuten zusammenleben kann. 3 Jahre haben wir dann diese Ausbildung, würde ich sagen, gemacht. Zum Ende dieser 3 Jahre hat Gott meiner Frau und mir unabhängig eine ganz klare Vision gegeben, ihr sollt Kinderheimarbeit machen. Für dich, Timo, ist es ganz wichtig, eine Erzieherausbildung zu machen, damit du eine pädagogische Grundlage hast, damit man mit dieser Grundlage mit Kindern in einem Kinderheim arbeiten kann. Und das Ganze, das soll in Thailand geschehen. Für uns war das dann so, dass ich dann diese Erzieherausbildung gemacht habe, nachdem wir aus der Gefährdetenhilfe rausgekommen sind. Und während dieser 4 Jahre Ausbildung ereilte uns eine Visitenkarte. Das war eine Visitenkarte von einem guten Freund aus Jena. Und da sagte Timo, bei uns war ein Missionar von der Marburger Mission, das ist der David Neschulter, und der hat was von einer Vision, von einem Kinderheim erzählt in Thailand. Und ich habe keine Ahnung, ich kenne den nicht. Ich habe auch nur die Visitenkarte von ihm geholt und vielleicht ist diese Visitenkarte was für euch. Ich habe mir diese Visitenkarte angeschaut, Marburger Mission, David Neschulter, noch nie gehört. Und mein Gebet war, Gott, wir wollen nicht einfach stumpf diesen Ruf Nein sagen, ja, dieser Hilferuf, der aus Thailand kommt, wir wollen den nicht Nein sagen. Aber wenn das dein Weg, deine Vision für uns ist, dann schenk uns bitte einen zweiten Verweis, ein zweites Zeichen, dass wir ganz, ganz klar wissen, das ist genau dieses Projekt, dieser Hilferuf, darauf wollen wir reagieren. Und es verging 1 Jahr. Ich habe diese Visitenkarte beiseite gelegt, hab über sie gar nicht mehr weiter drüber nachgedacht und es verging 1 Jahr. Nach 1 Jahr kam ein großer Mann aus unserer Gemeinde auf mich zu und er sagte, Timo, ich habe von deiner Frau gehört, dass sie irgendwas in Richtung Thailand probiert. Erzähl mal ein bisschen was von Thailand. Ich habe ihm diese Geschichte erzählt, die ich auch euch jetzt erzähle. Und da sagte er, da war dieser Mann am Lächeln. Du konntest ein Grinsen von hier bis hier sehen. Er war so glücklich. Ich gucke ihn an und denke, wieso grinst du? Und er sagte zu mir, Timo, ich bin ein Missionarskind. Mein Vater und meine Mutter waren Marburger Missionare in Thailand. Ich bin in Thailand groß geworden. Und wenn ich von Menschen höre, die nach Thailand gehen wollen, dann möchte ich diese Menschen ermutigen, diese Schritte zu gehen. Und für mich war das so, ich habe laut nachgedacht, Gott, kann es sein, dass es dieser zweite Verweis ist, auf den du, den ich von dir damals gefordert habe? Und dann stellt er mir diese Frage, und was willst du jetzt machen? Und ich habe ihn angeschaut und gedacht, okay, spätestens jetzt habe ich keine Gründe, Gott mehr Nein zu sagen, sondern wir werden den Kontakt zur Marburger Mission aufnehmen und das haben wir auch gemacht. Seit 2021, also letztes Jahr, sind wir dabei, uns auf diesen Dienst in Thailand vorzubereiten. Ja, ich möchte euch gerne ein bisschen über Thailand berichten. Thailand ist ein Land, es ist ein Vielvölkerstaat. Die Volksgruppen, die in Thailand sind, sind 114. Von den 114 Volksgruppen sind 70% unerreicht. Die meisten haben noch keine verschriftlichte Sprache und nicht das Evangelium in ihrer Sprache. Wir haben 70 Millionen Einwohner. Von diesen 70 Millionen Einwohnern sind 85% Buddhisten, 5% Muslime und nur 1% an Christentum. Das Ermutigende ist, dass alle 12 Jahre verdoppelt sich die Zahl der Christen, die in Thailand sind. Und die Christen sind ermutigt, weiter voranzugehen und Jesu Reich dort auch aufzubauen. Wenn wir nach Thailand rüberschauen, so kennt ihr vielleicht Thailand als einen Ort, wo man gut Urlaub machen kann. Wir sehen da viele Strände, 2000 Kilometer Strände sind dort wunderschön und da kann man richtig gut Urlaub machen. Du siehst wunderschöne Tempelanlagen, vergoldet, alles so prunkvoll gemacht. Aber genau neben diesem wunderschönen Tempel siehst du einen halbnackten Menschen, der da sitzt und um etwas Geld bittet, damit er etwas zu essen kaufen kann. In Thailand, wenn du da hingehst, die Menschen, die lächeln dich an und du denkst, wow, das ist aber ein glückliches Volk. Die Menschen haben 13 unterschiedliche Arten zu lächeln. Für uns Ausländer ist es schwer zu interpretieren, was für eine Art des Lächelns ist es gerade. Und diese Menschen, sie lächeln ihre Probleme weg. Hinter diesem Lächeln steht eine bittere Not. Du siehst an jeder Ecke, an jeder Kreuzung, an jedem Berg, siehst du eine Buddha-Statue. Und du siehst eine Schattenseite von Thailand. Das sind zum einen die Drogen, die Kriminalität, die Korruption, die Prostitution und der Geisterglaube. Auf dieses Land bereiten wir uns vor. Ja, vielen Dank, dass ihr so das ausgehalten habt. Ihr seid mutig, ihr seid tapfer. Ein Bibelvers, der mir am Anfang wichtig geworden ist, der steht an der Wand. Gott hat Gedanken des Friedens für diese Kinder. Er möchte, dass diesen Kindern geholfen wird. Und wir dürfen als Familie zum 1.10. ausreisen. Und wir sind jedem dankbar, der für dieses Projekt mitbeten möchte. Wir brauchen ganz viel Gebet. Wir bewegen uns in ein Territorium, wo die Geister herrschen. Und wir erleben bis heute ganz viel Widerstand, sei es hier in Deutschland oder auch dort vor Ort von den Einheimischen selber. In diesem Sinne danke ich euch und wir bitten, wer es möchte, der kann gerne für uns beten. Wir sind hier, wir bleiben hier, wir laufen nicht weg, wir können nachher mit uns in Kontakt aufnehmen und wir sind für Gespräche offen. Vielen Dank.
Wir wollen jetzt das Abendmahl feiern. Wer ist eingeladen, das Abendmahl zu feiern? Im Grunde ist es derjenige, der das Lied, was wir eben gesungen haben, von Herzen mitsingen konnte. Bei den Einsetzungsworten, die ich gleich lesen werde, da spricht Jesus: Nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Der Leib des Sohnes broch, Jesus Christus wurde gebrochen am Kreuz auf Golgatha. Jesus Christus ist für uns diesen schrecklichen Tod am Kreuz gestorben. Und er hat die Schuld der ganzen Welt, auch unsere Sünden getragen, unsere Gottesferne, unsere Schuld. Jeder, der das von Herzen glaubt und sein Leben Jesus übergeben hat als Herrn, jeder, dem bewusst ist, dass er erlöst wurde durch Jesus Christus, der darf dieses Abendmahl, das Gedächtnismahl mit uns feiern. Wer das noch nicht glauben kann, der lasse bitte Brot und Kelch an sich vorübergehen, denn das Wort Gottes ermahnt uns, wer nun unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe sich aber selbst und dann esse er vom Brot und trinke aus dem Kelch. Auch Nichtmitglieder unserer Gemeinde, die Kinder Gottes sind, sind zum Abendmahl eingeladen. Ich lese uns die Einsetzungsworte und wir stehen dazu auf. Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach es und sagte: Nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ich bete noch mit uns. Ja, lieber Vater im Himmel, du hast dein Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt zu unserer Erlösung. Er wurde Mensch und ließ dieses Geschehen am Kreuz auf Golgatha über sich ergehen und trug dann unsere Schuld, unsere ganze Last. Und Herr, daran dürfen wir denken, was es dich gekostet hat, was es den Vater gekostet hat, zu unserer Erlösung, zu unserer Befreiung, damit wir Kinder Gottes sein können, heute und alle Zeit. Wir können dir dafür nur danken und bitten darum, dass du das Brot an uns segnest, dass wir deiner würdig gedenken. Amen. Ja, ich bitte die Helfer nach vorne. Weiter heißt es in Gottes Wort, desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft er daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Wir stehen noch mal auf und wollen beten. Ja, lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du dein Blut für uns hast fließen lassen, um diesen neuen Bund in Kraft zu setzen, den Bund der Gnade. Wir sind, wenn wir deine Kinder sind, begnadigte Sünder und dafür können wir dir nur danken. Und wir bitten darum, dass du jetzt diese Kelche an uns segnest, dass uns bewusst ist, was du für uns getan hast. Und wir danken dir sehr. Amen. Ja, diese kleinen Kelche, die nehmt bitte aus den Tabletts. Das ist ein praktischer Hinweis. Gebt das Tablett weiter und die Kelche bleiben, nachdem ihr getrunken habt, an den Plätzen, stellt die unten am Stuhl ab. Ja, bitteschön. Ja, ich hoffe, dass alle bekommen haben. Das sieht aus nach einem kleinen Wunder. Es sind alle Kelche weg und es hat gereicht. Lasst uns gemeinsam das Vaterunser beten und dazu aufstehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir bleiben stehen und singen ein letztes Lied. Sei behütet auf deinen Wegen. Denn uns unter Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und gebe dir Frieden. Amen. Wir nehmen Platz und hören auf das Postludium. Wir wünschen allen einen gesegneten Sonntag.